Herzlich willkommen zum neuen Beitrag hier in der Podcast-Reihe Stark führen, perfekt managen, den Podcast für alle, die Führung ernst nehmen und Management wirklich meistern wollen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid diese Woche und denn ich habe mir mal was rausgesucht, was vielleicht sogar ein bisschen Diskussion auslösen wird und vielleicht auch eventuell von euch ganz anders gesehen wird, verstanden wird, eventuell auch ein bisschen ja, Polemik bewirken wird. Worum geht's? Es geht darum um Workload. Ich habe jetzt in letzter Zeit wieder bei den Coachings, die ich hier so mache, wieder sehr, sehr häufig von den Führungskräften gehört, es ist einfach zu viel, es ist nicht zu schaffen. Man sitzt 12, 14, 15, 16 Stunden jeden Tag, kommt nicht dazu, seine Dinge zu tun und fühlt sich komplett überfordert mit allen Dingen, wobei überfordert nicht so gern gesagt wird, weil das ja auch immer so ein bisschen gegen die Kompetenz der Führungskraft spricht, aber im Grunde genommen dringt das so ein bisschen durch die Aussagen durch, wenn ich mir das anhöre. Und wahrscheinlich ist das eigentlich eine große Lüge. Und deswegen möchte ich diesen Podcast hier nennen, die Grüße, die große Lüge vom Fehlbeschäftigtsein. Zu viel zu tun, zu wenig Zeit, keine Luft zum Atmen. Aber Führung heißt eben eigentlich nicht, sich kaputt zu machen, sondern Führung heißt vor allen Dingen priorisieren, vertrauen und Strukturen schaffen. Und wer natürlich ständig für sich auch immer wieder betont, dass er sehr, sehr, sehr viel zu tun hat, wird eben genau das auch erleben, ne? Self-fulfilling prophecy oder aber auch das retikuläre Aktivierungssystem, über welches ich ja im letzten Beitrag schon mal gesprochen habe. Das geht so ein bisschen zusammen, dass nämlich genau das dann auch passiert, weil wir nämlich unseren Blick in dem Moment, wo wir uns das auch beständig immer wieder sagen, ich habe einfach wahnsinnig viel zu tun, ich habe unglaublich viel Stress, weil wir in diesem Moment unseren Blick dann auch nur auf die Dinge konzentrieren und unsere Wahrnehmung auf die Dinge schulen, die zum stressigen Leben bei uns beiführen. Wir also nicht mehr die anderen Dinge sehen, wo wir vielleicht besonders schon professionell inzwischen geworden sind, wo wir sehr zügig abarbeiten, wo wir sehr, sehr gute Antworten geben und so weiter und so fort. Die vernachlässigen wir, fokussieren uns nur auf die Dinge, die nicht klappen, die uns nicht von der Hand gehen, die uns nicht schnell genug gehen, wo wir Defizite sehen, wo wir Kommunikationsschwierigkeiten mit unseren Mitarbeitern haben, etc., etc., etc. Und irgendwann besteht dann halt nur unsere Welt nur noch aus diesen Dingen. Und dann wird es auch mit meinem Lieblingsspruch Arbeitszeit ist Lebenszeit nicht klappen, weil man dann Arbeitszeit einfach nur als belastend empfindet, man überhaupt keine Freude mehr daran entdecken kann und man eigentlich, wenn ich das jetzt weiter so ausdehne, in einen richtigen Teufelskreis gekommen. Ne? Also man wiederholt sich das auch immer wieder, ich habe so viel zu tun und ist dann auch tatsächlich in so einer Schlaufe, die einem das Leben so erscheinen lässt, als hätte man wirklich immer nur zu tun und würde sich immer nur mit Problemen beschäftigen und das zerstört natürlich dann auch die Freude an den Dingen. Der etwas provokante These, wer seine Arbeit nicht mehr schafft, hat ein echtes Führungsproblem. Ich möchte damit jetzt nicht in Abrede stellen, dass alle Führungskräfte wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr effektiv, sehr, sehr effizient versuchen, möglichst gute Arbeit abzuliefern und dass tatsächlich die Zeit immer im Nacken sitzt und dass man viele, viele Dinge kaum wirklich nicht schafft zu erledigen. Trotzdem halte ich es mal so ein bisschen im Raum. Wer seine Arbeit nicht mehr schafft, hat ein echtes Führungsproblem. Nicht, weil er faul ist, das will ich damit gar nicht sagen, sondern weil er nicht steuert, weil er nicht führt. Ich habe mal so 10 Punkte zusammengesucht, die möchte ich mit euch hier ein bisschen durchgehen. Ich würde das nennen die 10 Prinzipien des gesunden Führungserfolges. Da wird sicherlich das eine oder andere vielleicht auch ein bisschen aufstoßen und wird sagen, naja, natürlich, klar, schön, grau ist alle Theorie, bunt ist der Baum des Lebens. Aber gut, schauen wir mal ein bisschen rein. Manchmal ist es ja einfach auch nur ein Impuls, dass man also so ein Gefühl bekommt, sagt, okay, vielleicht betrachte ich es auch einfach mal etwas mehr wieder aus diesem Blickwinkel, um mich an der Stelle wieder ein bisschen zu erden und auch an meinem retikulären Aktivierungssystem in der Form zu arbeiten, dass ich mehr in die positive Wahrnehmung komme. Das Erste, das ist schon fast abgedroschen, delegieren lernen. Aber ich merke halt immer wieder, dass das zu den grundsätzlichen Dingen gehört in meinen Gesprächen mit den Führungskräften, die nicht funktionieren. Ich sage dann immer, du bist nicht der beste Sachbearbeiter im Raum. Du bist halt Führungskraft und Verantwortung muss abgegeben werden. Wir haben in der Hotellerie die Situation, dass es manchmal zu Spitzenzeiten im Restaurant nötig werden kann, dass zusätzliche Leute dort mithelfen müssen. Ja, und dann tun das oft auch Top-Führungskräfte. Die kommen dann aus dem Büro und helfen mit. Da ist jetzt an und für sich erstmal nichts gegen einzuwenden. Da kann man jetzt mal sagen, gut, okay, in so einer Need-Situation, wo es eigentlich darum geht, die Kuh vom Eis zu holen, kann eine Führungskraft mal die Ärmel hochkrempeln und auch mal mithelfen. Wir haben auch manchmal die Situation, dass wir Räume sehr, sehr schnell umstellen müssen. Ja, wir haben also noch eine Tagung, abends soll ein Abendessen stattfinden für die gleiche Gruppe, 150 Personen und wir haben eine Stunde Zeit umzustellen. Dann packt die Führungskraft mit an. Das ist an und für sich okay. Was nicht passieren darf, ist, dass das ein Muster wird. Weil dann ist die Führungskraft bestbezahlte Servicekraft im Unternehmen und irgendwann wird sich dann der operative Bereich, ich spreche jetzt sehr von der Hotelseite aus, wird sich der operative Bereich irgendwann anfangen, auf die Führungskraft zu verlassen und sie indirekt und direkt einplanen. Und dann haben wir die Situation, dass wir keinen Kapitän mehr auf der Brücke haben, sondern dass der Kapitän im Maschinenraum steht und die Maschine wartet. Und das wird schwierig, weil ohne Kapitän auf der Brücke, glaube ich, brauche ich euch nicht auszuführen, was dann passiert. Wenn es kracht, wenn ganz viel los ist, wenn die Unterstützung von einer Führungskraft gebraucht wird, was wie gesagt in der Hotellerie immer mal vorkommen kann, müsste es ja primär erstmal die Aufgabe der Führungskraft sein, jemanden zu finden im Haus, der da helfen kann und mitmachen kann, anstatt gleich selbst sich mit einzubringen. Ja? Das ist wie gesagt jetzt von der Hotelsicht für euch, wie auch immer das aussehen mag, in euren Bereichen, wo ihr auch arbeitet, auch ein Ansatz, den man einfach mal durchdenken sollte. Delegation oder Delegieren ist das A und O, um sich zu entlasten. Das Zweite ist, und das vermisse ich wirklich, Strukturen schaffen. Denn gute Führung bedeutet eben Klarheit und dass jeder weiß, wer was, wann, wie und warum macht. Und Strukturen schafft man zum Beispiel über standardisierte Prozessvorgaben. Strukturen schafft man zum Beispiel über klare Vorgaben, wie etwas auszusehen hat. Struktur schafft man in gewisser Weise auch über Command and Control. Ja, dass man sagt, okay, werden diese Prozesse auch so eingehalten oder verdaddeln sich meine Mitarbeiter gerade? Strukturen, das habe ich sehr schmerzhaft erlernen müssen in meiner Karriere, ist das A und O. Ohne Strukturen werden wir niemals dazu kommen, als Führungskraft unserer Arbeit und einer Art und Weise nachgehen zu können, dass wir die Aufgaben und die Verantwortung, die eine Führungskraft hat, dass wir diesen Aufgaben auch gerecht werden können. Deswegen ist Strukturen schaffen etwas, was erstmal etwas mehr Arbeit macht, aber im Endeffekt nach hinten raus uns die Möglichkeit gibt, dann ja im Grunde genommen uns mit anderen Dingen zu beschäftigen und uns etwas aus der Operative oder aus dem operativen Geschäft herauszuziehen. Wir in der Hotellerie haben unsere Standard Operating Procedures zum Beispiel. Und wenn die gut geführt sind, gut aufgebaut sind, wenn klar ist, wo was steht und jeder eben sich daran orientieren kann, was wann wie zu tun ist, dann ist das eine enorme Entlastung für die Führungskraft. Das Dritte ist das Pareto-Prinzip, 80-20, dass man im Grunde genommen 20% deiner Aufgaben, die du als Führungskraft hast, bringt schon 80% deiner Ergebnisse. Das ist natürlich jetzt wirklich Theorie von dem Herrn Pareto, aber das gibt es auch in der Kundenanalyse, dass man sagt, 20% der Kunden bringen 80% deiner Umsätze. Der Rest braucht dann 80% deiner Zeit. Also wenn wir 100% erreichen wollen, dann schaffen wir mit 20% unserer Zeit nach Pareto bereits 80% der Dinge und brauchen dann nochmal 80 Stunden der Zeit, um die restlichen 20% zu schaffen. Und wenn man sich da dann so ein bisschen an die Eisenhower-Matrix auch mal oder an der Eisenhower-Matrix orientiert, muss man überlegen, ob diese 20%, die sehr, sehr aufwendig sind, wirklich dringend und wichtig, vielmehr noch wichtig sind, sondern ob wir uns teilweise auch mit unwichtigen Dingen beschäftigen, die wir entweder A, eventuell delegieren können oder sogar auch einfach unter den Tisch fallen lassen können. Es muss halt auch nicht jede Anfrage auf LinkedIn ausführlich beantwortet werden. Das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel, was ich so aus der Luft greife. Und da sich zu überlegen, okay, ist das wirklich wichtig, was ich gerade mache? Und ist es nicht so, dass ich schon mit 20% meiner Arbeitszeit doch schon Großteil meiner Dinge erledigen kann, wenn ich mich erstmal auf die konzentriere? Zum Thema Delegieren kommt der Punkt Nummer 4, Vertrauen ins Team entwickeln. Und auch das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig beobachte und was mir dann fast immer ein bisschen wehtut, wenn Führungskräfte sich so schwer damit tun, ihren Mitarbeitern zu vertrauen. Ich erlebe oft, dass dort die Erwartungshaltung ist, ich habe eine Vorstellung, wie es zu sein hat und das übertrage ich 1:1 auf meine Mitarbeiter und wenn sie es da nicht so machen, dann kann es gar nicht gut sein. Und das ist gar nicht gesagt, ne, weil wir selber haben alle nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und unsere Mitarbeiter mögen vielleicht einen anderen Ansatz verfolgen, einen anderen Weg gehen und wenn sie sich darin nicht völlig verlieren, es ist unglaublich spannend, auch mal zu sehen, wie sie diesen Weg gehen. Wir haben auf jeden Fall einen Lerneffekt für die Mitarbeiter dabei und wir bekommen eine neue Perspektive heraus aus unserer Perspektive, die wir natürlich für uns als einzig wahr und richtig betrachten, die aber in der Gemeinschaft gesehen vielleicht bei weitem nicht die einzig wahre und die wirkliche ist. Von daher ist dieses Vertrauen ins Team zu entwickeln und sich nicht zu sehr in Mikromanagement zu verfangen, ist definitiv ein Weg, sich auch Last von den Schultern zu nehmen. Lass die Leute machen, unterstütze, aber kontrolliere halt eben nicht jede Kleinigkeit. Weil die Mitarbeiter haben ihre eigene Art und Weise, das zu tun. Und das heißt nicht, dass das mehr oder weniger erfolgreich, also dass es weniger erfolgreich sein wäre, als wenn wir es immer nur alleine machen und es immer nur so passiert, wie wir es wollen. Ja, so im patriarchischen Führungsstil. Denn das ist das fünfte, Teamdenken statt Heldenkult. Als Führungskraft ist man nicht, man ist nicht der Atlas, der die Welt alleine trägt, ja, sondern natürlich zusammen mit unseren Mitarbeitern. Ich nehme oft gerne das Beispiel des Fußballtrainers dann. Der Fußballtrainer wird den Stürmer oder den Spieler das Tor schießen lassen. Und wenn es ein erfolgreiches Spiel war, dann soll diejenige Person dann auch den Ruhm tragen und soll auch vor die Presse treten und soll dann erzählen, wie toll das Spiel war und so weiter und so fort. Als Trainer nehme ich mich dort zurück. Ich überlasse das dann auch mal den Spielern, nicht? Wenn es dann schief geht, dann sollte ich als Trainer wieder den Kopf hinhalten. Das ist dann wieder meine Aufgabe, wo ich dann ran muss. Und ich habe eigentlich meine Teams immer so geführt. Ich habe sie die Tore schießen lassen und habe sie das auch feiern lassen, nicht? Und wenn es dann aber schief ging, dann habe ich mich eingemischt und habe dann also auch den Kopf dafür gehalten und hatte nach meinem Empfinden, ja, hatte ich ein wirklich sehr, sehr loyales Team, was viele, viele Jahre mit mir zusammengearbeitet hat. Sechstens, loslassen können. Perfektionismus. Perfektionismus ist der Feind jeder Weiterentwicklung. Es reicht einfach manchmal auch zu sagen, okay, es ist noch nicht so hundertprozentig, wie ich es wollte, aber die 90% reichen. Das ist okay. Weil in dem Moment, wo ich das jetzt wieder auf 100% verfeinere, gebe ich auch wieder eine Message an mein Team, nämlich du hast es nicht gut gemacht, ich musste nacharbeiten. Und deswegen kann es doch manchmal auch sein, dass man sagt, gut, okay, ich gebe mich jetzt tatsächlich mal mit den 90% zufrieden und guck mal, was passiert. Ich denke, dass ihr als Führungskraft gut in der Lage seid, zu determinieren, wann muss es hundertprozentig sein und wann kann ich ein bisschen laufen lassen. Ja, wer Kinder zu Hause hat, der kennt das. Bei Kindern perfektioniert man das auch nicht bis zum Ende, sondern man lässt sie auch ein bisschen laufen, ein bisschen gucken, wie es sich entwickelt. Sind wir nun nicht hier mit Kindern zusammen, aber irgendwie sind wir doch auch in so einem Team, in so einem dynamischen Team bei der Arbeit, finden sich doch auch ähnliche Strukturen vor. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Punkt Nummer 7, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Es gibt ganz viele Dinge, die sind sehr, sehr laut in unserem Alltag, aber sie sind gar nicht wichtig. Meetings, Ad-Hoc-Fragen, E-Mails, Gequatsche mit dem Kollegen über irgendwelche Business-Geschichten und so weiter und so fort. Aber wir brauchen die eigentlich gar nicht. In einem früheren Vortrag von mir gibt es zum Thema Meetingkultur die Idee, zum Beispiel immer nur eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern einzuladen zum Meeting, die es wirklich betrifft, maximal 5. Oder halt auch immer im Meeting klare Beschlüsse zu fassen, nicht das zu vertagen. Und man muss schon gucken, brauche ich dieses Meeting wirklich? Muss ich jetzt beim 27. Marketing-Meeting dabei sein, nur um meine Präsenz zu zeigen? Oder braucht das Meeting mich nicht und ich brauche das Meeting nicht? Und sich das genau anzuschauen. E-Mails, welche meiner E-Mails sind es wert, dass ich mich damit überhaupt beschäftige? Ja, wir haben eine E-Mail-Flut, wir haben unglaublich viele E-Mails, die verlangen gar nicht unsere Betrachtung. Und wer heute mit Copilot arbeitet, passt die Sachen zusammen, überfliegst, fertig, next one. Aber eben auch diese Ad-Hoc-Fragen, ich empfehle Führungskräften, die besonders einen stressigen Alltag haben, sogenannte Sprechstunden einzurichten, zum Beispiel jeden Tag von 14 bis 15 Uhr. Dann können die Mitarbeiter mit allen Fragen kommen, diese Stunde nimmt man sich dann und drumherum ist dann halt dieses Ad-Hoc-Fragen dann nur möglich, wenn es gerade jetzt wirklich nicht mehr noch 2 Stunden warten kann, aber halt mit solchen Sprechstunden zu arbeiten. Deep Work. Deep Work heißt, sich zu fokussieren. Und natürlich, wir sitzen zusammen in Büros. Homeoffice sind jetzt meistenteils auch wieder vorbei. Wir sitzen zusammen in Büros und da ist natürlich die Verführung, kurz ein bisschen zu quasseln, immer sehr, sehr groß. Man weiß aber heutzutage, dass es bis 2 bis 3 Minuten dauern kann, bis die Führungskraft oder der Mitarbeiter, wer auch immer, wieder in den Arbeitsprozess hineinkommt. Das heißt, effektive Zeit, die wir verlieren. Und das addiert sich. Ne? 3 Mal pro Stunde sind schon mal 6 Minuten und das dann mal auf 10 Stunden sind schon 60 Minuten. Hätten wir schon eine Stunde verloren an dem Tag. Ne? Nur weil es immer diese kleinen Quatschereien zwischendurch gibt. Das ist eine Bürodisziplin, dass man sich also in diesem Sinne einfach auch selbst diszipliniert und seinem Kollegen oder Mitarbeiter diszipliniert, dich jetzt hochkonzentriert daran zu setzen und daran zu arbeiten. Das nächste ist Mindset 9. Was erzähle ich mir selbst? Wie gesagt, beim Eingang schon des Beitrages heute. Wenn ich mir ständig sage, ich habe viel zu tun, dann programmieren wir unser retikulares Reaktivierungssystem um auf ich habe ständig zu tun und bitte nenn mir alles, was mir zeigt, dass ich ständig viel zu tun habe. Und dann sieht man nur noch diese Dinge und das ist interner Stress, negativer Stress, der sich da aufbaut. Und der blockt uns dann. Ja, der macht, gibt uns also nicht die Freiheit im Kopf, die wir brauchen, um unsere Arbeit vernünftig zu machen. Denn zehntens, Erfolg heißt nicht Fleiß allein. Denn wer immer nur fleißig ist, der ist am Ende einfach nur ausgebrannt. Erfolg kommt nämlich nicht nur durch Fleiß. Fleiß gehört dazu, das ist eine Basis. Aber Fleiß darf nicht das treibende, das alleinige Momentum sein. Erfolg kommt durch Steuern, durch Koordinieren, durch Delegieren, durch Strukturen schaffen, durch Vertrauen aufbauen, durch Loslassen können, durch Fokussieren auf die wichtigen Dinge und die unwichtigen Dinge und auf Kontrolle auf unser Mindset, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Gut, das waren eine ganze Menge Punkte. Ich weiß, dass das manchmal so ein bisschen klingt so wie, naja, das hilft mir ja nur jetzt auch nur erstmal sehr schön theoretisch. Was kann ich damit praktisch machen? Praktisch machen heißt, man muss es dann tatsächlich einfach mal versuchen. Also konzentriert euch mehr aufs Delegieren, schafft Strukturen, arbeitet mit 80-20, habt Vertrauen ins Team, denkt im Team, lasst los, trennt Wichtiges von Unwichtigen, fokussiert euch auf die Arbeit, checkt euer Mindset und definiert euren Erfolg nicht allein über den Fleiß. Dann habt ihr tatsächlich eine Chance, in kleineren Bereichen euch Last von den Schultern zu nehmen und verantwortungsvoll euren Job zu übernehmen, der eigentlich in der Strategie steckt und weniger in der operativen. Ich mache manchmal diesen ganz sehr, ja, wie soll ich sagen, provokanten Satz, eine gute Führungskraft ist um 13 Uhr fertig mit den operativen Dingen. Ich weiß, dann gibt's immer blöde Blicke. Was ich damit meine, ist, dass man sich so fokussiert, dass man ab 13 Uhr sich um Strategien kümmern kann und dass man sich klug schlau machen kann. Was läuft im Team? Wie funktioniert es gerade? Wo gibt es Möglichkeiten? Points of Improvement und so weiter und so fort. Also seinen operativen Beitrag so zu minimieren, dass man nach der Mittagspause Zeit hat für die schönen Dinge, so würde ich es jetzt mal nennen. Und überprüft euch mal selbst. Ich vermute, und vor allen Dingen die von euch, die ganz, ganz viel Stress in ihrem Leben haben, dass ihr Tag vor allen Dingen aus reaktiv-operativen Dingen besteht. Und das ist meine Auffassung, da gibt es dann Möglichkeiten, gegenzusteuern und die Prozesse so zu gestalten mit den genannten 10 Punkten, dass man dort mehr Freiraum bekommt. Gut, vielleicht stellt ihr euch jeden Freitag einfach diese einfache Frage, was hätte ich diese Woche nicht tun müssen, wenn meine Führung besser gewesen wäre? So mal als kleine Call to Action hier am Ende des Podcasts. In diesem Sinne hoffe ich, dass ein bisschen was für euch dabei war. Ich freue mich über eure Kommentare, freue mich, wenn ihr mich abonniert, freue mich, wenn ihr mich weiterempfehlt. Schickt mir auch gern was per E-Mail, sascha.marchand@bemine.de. Nächste Woche oder übernächste Woche möchte ich mal noch ein bisschen etwas über reflektierende Fragen machen, was man sich immer mal so ein bisschen fragen sollte als Führungskraft. Und dann freue ich mich sehr, dass wir unsere Chief Marketing Officerin Astrid zum Gespräch haben werden, die auch mal ein bisschen was über Führung im Vertrieb, im Marketing erzählen wird. Aber gut, bis dahin ist es noch ein bisschen. Jetzt heißt es erstmal wieder, Arbeitszeit ist Lebenszeit, das Credo dieses Podcastes. Ich wünsche euch eine tolle Woche, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Ich wünsche euch Kraft, eure Arbeit so zu strukturieren, dass ihr dahin kommt, weniger im operativ-reaktiven gefangen zu sein und mehr in das aktive, interessante zu kommen, um eure verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe als Führungskraft voll ausfüllen zu können. Passt auf euch auf, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Adios!